SWR 2 Tandem.
Eva Geiringer war in ihren ersten 9 Lebensjahren ein behütetes Kind in einer wohlhabenden Familie in Wien. Dann übernahmen die Nazis die Macht und plötzlich lauerte überall Gefahr. Die jüdische Familie floh vor der einsetzenden Verfolgung zunächst nach Brüssel und dann nach Holland. In Amsterdam wohnten die Geiringers gegenüber der Familie Frank am Merwedeplein. Und Eva lernte bald Anne Frank kennen. Für eine kurze, trügerische Zeit lebten die jüdischen Flüchtlinge in Frieden und Sicherheit. Evas Geschichte. Überleben nach Auschwitz. Eine Sendung von Renate Maurer.
Die beiden langgezogenen Wohnblocks aus gelbem Backstein stehen immer noch auf dem Merwedeplein. Auf der grünen Insel in der Mitte ist jetzt schon, Anfang April, der perfekte Frühling ausgebrochen. Sträucher blühen weiß und rosa, Bäume tragen hellgrüne Spitze. Eva, die schon lange nicht mehr Geiringer, sondern Schloss heißt und 3/4 ihres Lebens in London verbracht hat, steht auf dem Platz ihrer Kindheit. Klein, blond und 85 Jahre alt ist sie. Und sehr vital. Sie schaut auf die Bäume ringsum, die jünger sind als sie.
Ja, sind aber größer wie ich. Ich bin eingegangen und die Bäume sind gewachsen.
Als wir herkamen, war das eine ziemlich neue Gegend. Die haben das gebaut, ich glaube, in den 30er Jahren, Anfang 30. Und haben geglaubt, Amsterdam wird sich ausbreiten, aber es hat sich nicht, weil es war eben Depression und dann der Krieg. Und dadurch sind viele Refugees, haben sich hier leere Wohnungen gefunden.
Am Merwedeplein wohnten damals viele deutsche Juden. Die meisten waren schon 1933 geflüchtet. Rechtsanwälte, Ärzte und Kaufleute mit ihren Familien, die sich wieder eine neue Existenz aufgebaut hatten. So wie Otto Frank, der die niederländische Filiale der Geliermittelfirma Opekta an der Prinzengracht leitete. Auch die Schuhfabrik von Erich Geiringer in Breda florierte wieder. Und im Februar 1940 konnte er eine möblierte Wohnung am Merwedeplein mieten.
Und wir waren sehr glücklich hier. Es war sehr schön. Ich bin in die Schule gegangen, gerade um die Ecke dort in der Jägerstraat. 5 Minuten zu Fuß zu gehen. Alle Kinder in der Umgebung sind hier gekommen am Nachmittag nach der Schule und haben wir gespielt auf dem Platz. Und da habe ich natürlich auch Anne Frank kennengelernt.
Die Franks wohnen im Apartmenthaus gegenüber, im 2. Stock Nummer 37. Die Geiringers im 1. Stock der Nummer 46. Eva und Anne sind gleich alt, die eine im Mai, die andere im Juni 1929 geboren. Die kleine Wienerin Eva spricht noch kaum Holländisch.
Und so Anne hat mich in ihre Wohnung genommen, hat gesagt, ihr Vater kann Deutsch mit mir sprechen. Und so habe ich Otto Frank kennengelernt und habe ihn einen sehr netten Elternmann gefunden, ein bisschen mehr wie mein Großvater, weil er war ungefähr 15 Jahre älter als mein Vater. Mein Vater war sehr, sehr sportlich und Otto war mehr gediegen, war mehr ernst wie mein Vater, einen Eindruck habe ich gehabt.
Mit dem ruhigen, aufmerksamen Otto Frank, damals 51, versteht sie sich auf Anhieb. Er wird ihr nach dem Krieg noch einmal in einer schweren Krise zur Seite stehen. Aus den beiden Mädchen allerdings werden keine Freundinnen.
Die Anne war ein ganz anderer Typ wie ich. Ich war mehr ein wildes Kind, habe mehr mit den Buben gespielt und auch Kunststücke auf den Rädern gemacht und so weiter. Und die Anne war mehr interessiert, schon in Buben, aber nicht in Spielen, sondern mehr Flirt. Und sie war sehr interessiert in ihre Garderobe und die Haare. Immer hat sie andere Haarstile gehabt und dann auch wollte sie der Mittelpunkt sein. Wie eine Schauspielerin, wollte immer ein Auditorium haben. Und in der Schule hat man sie Mrs. Quack-Quack genannt. Sie hat oft zurückbleiben müssen, um zu schreiben. Ich werde nicht mehr so viel in der Stunde sprechen, aber es hat nicht viel genützt. Sie hat dann immer wieder zurückbleiben müssen.
Auf Fotos ist Eva ein fohlenhaftes Mädchen in dunklen Kniestrümpfen und Halbschuhen. Ein hübsches Kind. Blaue Augen, blonder Bubikopf mit Seitenscheitel, die Haare mit einer Spange aus der Stirn geklemmt.
Schnittlauchlocken hat meine Mutter genannt, weil es war ganz gerad und sowas, also ganz kurz geschnitten. Und ich war auch gar nicht so interessiert, wie ich ausgeschaut habe. Auch was ich angehabt habe, hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Und noch immer bin ich nicht sehr eine Modedame.
Am liebsten ist Eva mit ihrem Bruder Heinz zusammen, der 3 Jahre älter ist als sie und ein kluger Kopf. Ein begabter Pianist und Zeichner. Nachts im Kinderzimmer erzählt er ihr von den Büchern, die er verschlungen hat. Von wilden Sportarten hält er sich zwar fern, weil er auf einem Auge blind ist, aber er nimmt seine Schwester mit auf sein kleines Boot, das ihm die Eltern im Sommer 1940 geschenkt haben.
War wirklich wie eine Badewanne eigentlich. Und da haben wir auch Ausflüge gemacht auf der Amstel und so. Es war nur Platz für 2 Leute, hat er mich oft mitgenommen. Und war wirklich wunderbar.
Zu dieser Zeit ist Holland schon unter deutscher Besatzung. Im Mai 1940 hatte die Wehrmacht das Land angegriffen und in wenigen Tagen eingenommen.
Aber es war natürlich ganz anders wie in Wien, weil die Bevölkerung im Allgemeinen war anti-deutsch. Das Land haben sie ja besetzt, das waren die Feinde, und haben auch den Juden gesagt, ihr braucht keine Angst haben, wir werden euch beschützen.
Aber ab Frühjahr 1941 hängen die vor Juden verbotenen Schilder auch in Amsterdam, an Schwimmbädern, Sportanlagen und in öffentlichen Parks. Juden wird der Zutritt zu Kinos, Theatern und Restaurants verboten. Ihre Fahrräder müssen sie abliefern und jüdische Schüler müssen an jüdische Schulen überwechseln. Auch Erich Geiringers Schuhfabrik geht zwangsweise in nichtjüdischen Besitz über. Sein neues Geschäft mit Handtaschen aus Schlangenleder, hergestellt in jüdischer Heimarbeit, läuft jedoch gut.
Wir haben Angst gehabt, aber wir haben doch eigentlich sehr viel schöne Zeit zusammen gehabt. Wenn wir um 8 Uhr nicht mehr weggehen haben können am Abend, waren wir alle zusammen zu viert. Und der Vater hat uns Bridge spielen gelernt. Monopoly ist herausgekommen zur Zeit. Das haben wir gespielt zusammen. Heinz hat Musik gemacht, ich habe getanzt, gesungen und getanzt. Wir haben probiert, nicht zu denken, was außerhalb passiert.
Ab Mai 1942 müssen auch die holländischen Juden den gelben Stern tragen. Am Tag der Verordnung heften sich viele Nichtjuden in Amsterdam ebenfalls den gelben Stern oder gelbe Blumen ans Revers oder stecken ihn ihrem Pudel an.
Aber das hat uns doch geholfen, dass die Bevölkerung mit uns war. Das war doch eigentlich sehr wichtig.
Im Juli 1942 erhält Heinz, inzwischen 16, einen Aufruf zum Arbeitsdienst nach Deutschland. Auch Anne Franks Schwester Margot muss sich bei der Zentralstelle melden, weshalb die Franks zur gleichen Zeit untertauchen. Im berühmten Hinterhaus von Otto Franks Firma an der Prinzengracht.
Also der Beschluss war, dass wir uns verstecken gehen. Aber nicht als Familie, sondern wir haben uns trennen müssen. Ich bin mit meiner Mutter gegangen und der Heinz ist mit meinem Vater gegangen. Zu verschiedenen holländischen Familien. Und die haben ihr Leben riskiert, um fremde Leute zu helfen.
Das tagelange Stillsitzen in Dachkammern ist für Eva eine einzige Qual. Sie hasst Lesen, tut sich schwer mit dem Lernen. Oft liegt sie auf dem Bett und schleudert die Beine in die Luft. Häufig gibt es Razzien. Im ersten Versteck haben die Leute vom Widerstand deshalb eine 2. gekachelte Wand ins Bad eingezogen.
Und wenn dann in der Nacht jemand gekommen ist, die Nazis uns suchen, sind wir schnell da hineingekrochen. Die Mutti ist auf der Toilette gesessen und ich bin daneben am Boden gesessen. Und haben das schnell zugemacht und gehofft, dass sie uns nicht sehen.
Die meisten Helfer stehen die ständigen Hausdurchsuchungen nicht lange durch. Eva und ihre Mutter Fritzi müssen 7-mal das Quartier wechseln. Alle 6 Wochen steigen Mutter und Tochter in den Zug, um den Vater und Heinz in ihrem Versteck auf dem Land in Soesteijk zu besuchen. Beide sehen wie Holländerinnen aus, zeigen bei Kontrollen ihre gefälschten Ausweise. Jede Fahrt eine Zitterpartie. Aber die Wochenenden zu viert geben neue Kraft. Und der Krieg, das glauben alle, kann nicht mehr lange dauern. Im Frühjahr 1944 suchen Vater und Sohn verzweifelt ein neues Versteck, weil ihre Gastwirtin inzwischen horrende Summen verlangt. Eine holländische Krankenschwester, die dem Widerstand angehört, bringt sie in ein anderes Quartier, nicht weit entfernt von dem Evas und ihrer Mutter. Aber die vermeintliche Retterin ist eine Doppelagentin. An Evas 15. Geburtstag werden alle vier verhaftet. Die gemeinsame Fahrt im Viehwaggon nach Auschwitz ist das letzte Zusammensein der Familie. 2 Monate später werden auch die Franks verraten und nach Polen deportiert. Im Vernichtungslager, sagen viele, die dem Tod entkamen, konnte man nur mit Hilfe von Wundern überleben. Und auch in Evas Überlebensgeschichte treten die glücklichen Zufälle gehäuft auf.
Es sind alles sehr, sehr komische Sachen, die passiert sind. Unglaubliche Sachen, Zufälle und Wunder eigentlich.
Zum Beispiel der Einfall ihrer Mutter, Eva bei der Ankunft in Auschwitz in einen langen Damenmantel mit Filzhut zu stecken. Vielleicht kannst du das im Winter gebrauchen. Der lächerliche Aufzug lässt Eva bei der Selektion Erwachsener erscheinen. Sie wird nach links dirigiert. Oder der glückliche Zufall, in der Krankenbaracke der Cousine Mini aus Prag als Krankenschwester zu begegnen. Gleich in den ersten Tagen hatte sich Eva mit Typhus angesteckt.
Weil ich Wasser getrunken habe und das Wasser war natürlich nicht sauber. Und habe ich Typhus bekommen. Und da sind wir eben gegen die Mini gestoßen. Und das war natürlich unglaublich, dass sie dort war und dass sie Medikamente mir hat geben können. Und dass wir in Kanada gearbeitet haben, das war ja natürlich auch 3 Wochen nicht so schwere Arbeit und mehr Essen gefunden und alles Mögliche.
Kanada nannten die Insassen die Lagerhallen, in denen die Kleider und Habseligkeiten der ermordeten Häftlinge gestapelt waren. Die Gefangenen mussten die Kleider nach eingenähtem Schmuck oder Geld absuchen. Manchmal fanden sie auch Kekse.
Aber was mir auch geholfen hat, ich habe gesagt immer, ich habe doch noch nichts hinterlassen. Ich werde verschwinden von dieser Welt. Ich muss überleben, damit ich eine Familie haben kann und dass also nichts verloren geht. Und ich war stark, ich war sehr eigenwillig. Bin ein Taurus, im Mai geboren. Und natürlich, was mir sehr viel geholfen hat, dass wir zur meisten Zeit zusammen waren mit meiner Mutter. Das hat natürlich viel geholfen. Wir haben uns gegenseitig doch Mut eingesprochen und so.
1-2 Mal trifft sie sogar ihren Vater am Zaun, der sie mit seiner Stärke aufrichtet. Und dann noch einmal eines dieser unfassbaren Wunder. Ihre Mutter wird von Mengele in die Todesbaracke geschickt und dann wieder von ihm begnadigt. Eva hatte sich nachts in die Krankenbaracke zu Mini geschlichen.
Und dass ich die Mini hab erreichen können, dass ich dann in das eine Lager vom anderen Lager, auch unter Todesgefahr, und dass die Mini wirklich den Mengelen, dass er gegangen ist, sie wirklich noch einmal anschauen. Also wirklich unglaublich ist das gewesen.
Ende Januar 1945 werden Eva und ihre Mutter von den Russen befreit. Ihr Glück war, dass sie zu schwach waren, beim Todesmarsch mitzugehen. Als sie nach Kriegsende mit ihrer Mutter Fritzi nach Amsterdam zurückkehrte, war sie 16 und das ganze Leben lag noch vor ihr. Aber sie hasste ihr Leben.
Ich meine, viele Bücher sind geschrieben worden über die Konzentrationslager, die schreckliche Bedingungen, viele Leiden und so weiter. Aber wenige eigentlich, wie schwer es war nach dem Krieg, wenn man wieder probiert hat, ein gewöhnliches Leben zu leben, um da hineinzupassen. Und das war eigentlich, wenn man so zurückblickt, das Schwierigste.
Sie konnten wieder in ihre alte Wohnung am Mervedeplein zurück. Dank des nichtjüdischen Hauptmieters war sie nicht geräumt worden. Die alten Möbel standen noch unverrückt am gleichen Platz. Aber die alten Freunde waren verschwunden. Und Amsterdam und die Holländer hatten im letzten Kriegswinter furchtbar gelitten. Überall gefällte Bäume, die zu Brennholz zerhackt worden waren, und verbitterte Menschen. Im Juni 1945 kehrte Otto Frank aus Auschwitz zurück, als einziger Überlebender seiner Familie. Eva und ihre Mutter weinten mit ihm, als er die Nachricht vom Tod seiner beiden Töchter in Bergen-Belsen erhielt. Er las ihnen zitternd die ersten Auszüge aus Annes Tagebuch vor. Im August erhielten auch sie einen Brief vom Roten Kreuz mit der Mitteilung, dass Erich und Heinz Geiringer nach dem Todesmarsch von Auschwitz ins KZ Mauthausen gestorben seien. Der Verlust der beiden lässt Eva ins Bodenlose stürzen.
In Auschwitz habe ich meine ganze Kraft benutzt, um zu überleben, weil ich habe eben gehofft, es geht wieder zurück nachher, wie es war. Ich meine, ich war ein Kind, nichts kann zurückkommen, wie es je war. Aber das habe ich mir vorgestellt. Wir werden wieder alle vier glücklich leben und wir werden vielleicht sogar zurück nach Wien gehen und so weiter. Das habe ich mir so vorgestellt. Deswegen habe ich nicht aufgegeben. Deswegen, das wollte ich wieder erreichen. Aber wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, alles ist zusammengestürzt. Es wird nie wieder dasselbe geben. Ich bin jetzt ein Waisenkind, Halbwaisenkind. Meine Mutter muss arbeiten, meine Mutter ist unglücklich. Wir sind arm, ich habe keinen Bruder mehr, ich habe nie mehr ein Geschwister haben. Also ich habe das Leben gesagt, das ist jetzt hoffnungslos, das hat keinen Sinn mehr. Und das hat mich eben wahnsinnig deprimiert und ich habe eben den ganzen Lust zum Weiterleben aufgegeben.
Im Januar 1946 schreibt sie in einem Brief an sich selbst: Ich fühle mich so elend, ich weiß nicht warum. Ich will mich umbringen. Ich habe keine Achtung vor mir, ich verachte mich.
Das Allerärgste war auch, dass, obwohl ich sehr, sehr nah mit meiner Mutter war, wir haben uns alles erzählt, wenn ich weggegangen bin, was ich in der Schule gemacht habe, haben aber nie gesprochen über, wie wir leiden, was wir eigentlich wirklich fühlen. Das wäre so viel einfacher gewesen, wenn wir zusammen geweint hätten und getrauert hätten. Aber das war eben irgendwie zu peinlich.
Sie verstellen sich voreinander, beschweren sich übereinander in Briefen an die Großmutter in England.
Ich habe mich beschwert über meine Mutter, dass sie singt, wenn sie arbeitet und gar nicht unglücklich ist. Und meine Mutter schreibt, ich sitze da bei der Arbeit und ich weine und denke, was für Leben habe ich. Es kommt mir gar nicht vor, dass ich einen Sohn und einen Mann gehabt habe. Das ist alles nur so in der Fantasie mir jetzt zurückgeblieben. Und ich weine schrecklich und da höre ich die Evi nach Haus kommen. Und ich trockne mein Gesicht und ich fange an zu singen. Und ich schreibe meiner Großmutter, wie kann meine Mutter diese Arbeit machen da und singen? Ich bin so unglücklich und sie singt. Und sie schreibt auch über mich. Die Evi scheint wieder gut ins Leben gekommen zu sein. Sie macht gut in der Schule, sie geht viel aus, sie hat Freunde. Und dabei habe ich das nur gemacht, um ihr glauben zu machen, dass ich glücklich bin.
Otto Frank, der die beiden oft besucht, steht Evas Mutter bei ihren Erziehungsproblemen zur Seite. Er bringt Eva dazu, wieder aufs Gymnasium zu gehen und das Abitur zu machen. Er schickt sie mit seinem jüngeren Bruder nach Paris und nimmt sie mit nach London. Er überredet sie, Fotografin zu werden und verschafft ihr eine Lehrstelle in Amsterdam. Otto Frank hatte als leidenschaftlicher Amateurfotograf mit seiner Leica hunderte von Familienfotos geknipst, darunter auch jene Fotos von Anne, die fast noch bekannter sind als ihr Tagebuch.
Und dann, wie der Otto und meine Mutter beschlossen haben, ich soll ein Fotograf werden, hat er gesagt, ich schenke dir die Kamera.
Otto vermittelt Eva eine Stelle in einem großen Fotostudio in London. Im Mai 1951 zieht sie nach England. Allein. Da ist sie knapp 22 und qualvoll schüchtern.
Ich habe den ganzen Selbstbewusstsein verloren, wenn man schon über 9 Jahre sagt, du bist eigentlich nicht wert zum Leben. Du musst eigentlich getötet werden, weil du bist ein Jude, du bist nichts wert. So etwas bleibt hängen. Dadurch, ich war sehr verlegen, ich habe mich nicht getraut, mit Leuten Freundschaften zu führen. Warum wollen sie mit mir eine Freundschaft führen? Ich bin doch nichts. Und so habe ich ein sehr negatives, schreckliches Leben gehabt.
Auch in London schweigt sie über Auschwitz, wie sie es in Amsterdam getan hat.
Die Leute wollten nicht hören. Das war eigentlich der Standpunkt. Weil ich wollte sprechen, als ich zurückgekommen bin mit 16 Jahren, wollte ich unbedingt sprechen. Ich wollte, dass Leute Mitleid mit mir haben, dass ich wichtig bin plötzlich. Ich sage, oh du armer Mensch, du hast so viel mitgemacht. Aber das wollten die Leute nicht hören. Und dann hat man es unterdrückt und dann vielleicht in den 60er Jahren, wenn Leute angefangen haben zu fragen, waren wir nicht bereit, darüber zu sprechen.
Selbst ihrem späteren Mann, Zvi Schloss, erzählt Eva nichts von ihren Erfahrungen im KZ. Zvi Schloss war 1936 mit seinen Eltern von Ingolstadt nach Palästina emigriert und studierte in London Ökonomie. Die beiden heiraten 1952 in Amsterdam.
Ich wollte unbedingt, nachdem wir verheiratet waren, gleich eine Familie haben und nichts ist passiert. Auch meine Hormone haben auch nicht gewirkt. Und ich muss sagen, in dem Camp war man nicht unwohl. Hat man gesagt, da war Brom in der Suppe, in diesem Liquid. Und also da habe ich geglaubt, also das ist auch wieder schrecklich. Aber dann habe ich eine 6 Monate Kur gehabt und habe Kinder können bekommen. Und das war natürlich für mich etwas wirklich sehr Besonderes.
Sie bekommt 3 Mädchen. Caroline, Jackie und Sylvia.
Das hat mir auch, glaube ich, ein bisschen mehr Lebensfreude gegeben, obwohl ich still unglücklich war. Aber Mutter zu sein war etwas sehr Besonderes für mich.
Ganz langsam habe ihr Leben wieder einen Sinn bekommen, sagt Eva. Aber sie habe noch immer keine Freundschaften schließen können und war immer noch sehr schüchtern. Ein Jahr nach Evas Hochzeit haben auch Otto Frank und ihre Mutter Fritzi geheiratet. Sie teilte sein Engagement für die Verbreitung der Tagebücher seiner Tochter in den USA und Europa, reiste mit ihm und half ihm, die gigantisch anwachsende Anne-Frank-Korrespondenz zu bewältigen. Auch Eva Schloss fühlte sich Otto Frank tief verbunden, schätzte ihn als Stiefvater und als Großvater. Aber die obsessive Beschäftigung mit dem Werk seiner toten Tochter und die überwältigende Berühmtheit dieses Werks waren auch eine Last für sie.
Der Otto hat immer von Anne gesprochen und so weiter. Und ich habe dann, wie ich das Tagebuch gelesen habe, ich gesagt, na ja, ich habe auch den Versteck gemacht und ich habe mehr mitgemacht und ich war im Camp und ich habe es überlebt. Und wenn Leute mich vorgestellt haben, haben sie immer gesagt, Stiefschwester von Anne, aber ich war selbst eine Persönlichkeit. Und das hat mich auch manchmal geärgert und so. Aber dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, also ich habe ein Leben, ich habe einen Mann, ich habe Kinder. Wie kann ich jalous sein auf jemand, der kein Leben hat, der mit 15 umgebracht worden ist? Also habe ich es akzeptiert eigentlich.
Und dann im Frühling 1986 die Eröffnung der Anne-Frank-Wanderausstellung in der britischen Hauptstadt. Ken Livingstone, der spätere Bürgermeister von London, hat Eva mit an den Podiumstisch eingeladen.
Und dann am Ende sagt er, jetzt will die Eva etwas zu euch sagen. Und ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich war noch sehr schüchtern, habe nie gesprochen über irgendetwas in Öffentlichkeit und sicher nicht über so etwas. Aber da waren so 200-300 Leute und ich bin aufgestanden, habe keine Ahnung gehabt, was ich sagen sollte. Und da schaue ich und die Leute schauen mich an mit Erwartung. Und dann habe ich alles, was ich für 40 Jahre unterdrückt habe, ist plötzlich herausgekommen. Und habe wirklich keine Ahnung, ob es irgendwie einen Zusammenhang gehabt hat. Aber es war für mich wirklich ein Erlebnis. Und das hat wirklich mein Leben geändert, weil von dann an haben Leute mich gefragt, wie war's und was war und erzähl und so. Und da habe ich gefühlt, dass also die Leute haben Interesse, sie wollen wirklich wissen.
Evas Geschichte, Überleben nach Auschwitz, eine Sendung von Renate Maurer. Mittlerweile hat Eva Schloss, geborener Geiringer, 3 Bücher geschrieben. Ihr letztes trägt den Titel After Auschwitz. Sie reist viel, hält Vorträge und erzählt an Schulen über ihr Leben.